Ja, auch von mir nochmal wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid alle gut in den Tag gestartet und der Ablauf, vermute ich mal, wird bei jedem ähnlich ablaufen. Aufstehen, der eine schafft das ohne Wecker, der andere drückt auch gern noch dreimal die Snooze-Taste. Duschen, anziehen, Kinder fertig machen, vielleicht noch eine Runde Sport vorweg. Die Reihenfolge könnt ihr für euch selber nochmal durchtauschen oder auch beliebig noch andere Dinge dazu buchen oder auch was weglassen. Und dann kommt für mich immer so das erste Highlight des Tages. Frühstück. Ja, schöner, großer Pott Kaffee mit einem ordentlichen Schuss Milch drin. Dann ein leckeres Brötchen, Toast, Brot mit Honig. Ich habe euch heute mal meine Lieblingssorte mitgebracht, echter Horster Rapshonig. Und wenn man das dann so aufmacht und dann so dieser Geruch, der dann schon so und dieser süße Geschmack dann auf der Zunge, herrlich. Und um diesen Geschmack von Honig soll es auch heute in der Predigt gehen. Ich stelle es mal lieber. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Andacht oder Predigt oder irgendwas vorbereitet hat. Ich selber tue mich immer schwer, dann einfach so ein Thema aus der Vielzahl einfach sich was rauszusuchen. Und von daher bin ich immer ganz froh, wenn mir ein Thema vorgegeben wird. Und das ist eigentlich ganz auch ganz schön, weil man dann einfach auch mal Dinge entdecken kann oder Texte über sich Gedanken machen kann, die einem vielleicht nicht auf dem ersten Moment so zusagen. Und daher habe ich beschlossen, auch heute für die Predigt den Predigttext zu nutzen, der dann im Losungsbüchlein dann für heute vorgegeben war. Zu Beginn möchte ich ein kleines Rätsel mitbringen. Das hat auch einen Hintergrund. Ich habe manchmal so die Gabe, bestimmte Sachen nicht richtig auszusprechen. Also falls meine Frau jetzt hier nachher lacht im Gottesdienst, dann liegt es daran, dass ich den, um den es heute geht, nicht richtig ausspreche. Die Frage, die ist auch nicht schwer, man würde vielleicht bei Günther ja auch sagen, die 50-Euro-Frage am Anfang. Vielleicht kann man sagen, was hat mit der heutigen Predigt zu tun? Oder was hat in Schleswig-Holstein mit der heutigen Predigt zu tun? Also Schiffskiel, Holsteinkiel, Hesekiel, Federkiel oder Landeshauptstadt Kiel? Wer ist denn für Antwort Nummer 1? Mal Handzeichen. Antwort Nummer 2. Antwort Nummer 3. Antwort Nummer 4. Und Antwort Nummer 5. Gut. Aber die Mehrheit, 97%. Also Antwort 3. Hesekiel, aber man soll das nicht so aussprechen, sondern Hesekiel oder Hesekiel, naja, also seht es mir nach, wenn es dann vielleicht nicht ganz das trifft. Um den Text geht es heute. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, stelle dich auf deine Füße, so will ich mit dir reden. Und als er so mit mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße. Und ich hörte dem zu, der mit mir redete. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, ich sende dich zu den abtrünnigen Israeliten und zu den Völkern, die von mir abtrünnig geworden sind. Und sie, ihre Väter, haben sich bis auf diesen heutigen Tag gegen mich aufgelehnt. Und die Kinder, zu denen ich dich sende, haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Zu denen sollst du sagen, so spricht Gott der Herr. Sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Dennoch sollen sie wissen, dass ein Prophet unter ihnen gewesen ist. Und du Menschenkind sollst dich vor ihnen nicht fürchten, noch vor ihren Worten fürchten. Es sind wohl widerspenstige und stachelige Dornen um dich, und du wohnst unter Skorpion. Aber du sollst dich nicht fürchten vor ihren Worten und dich vor ihrem Angesicht nicht entsetzen, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Sondern du sollst ihnen meine Worte sagen, sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Aber du Menschenkind, höre, was ich dir sage, und widersprich nicht wie das Haus des Widerspruchs. Tu deinen Mund auf und iss, was ich dir geben werde. Und ich sah, und siehe, da war eine Hand gegen mich ausgestreckt, die hielt eine Schriftrolle. Die breitete sich vor mir aus und war von außen und innen beschrieben, und darin stand geschrieben: Klage, Ach und Weh. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, iss, was du vor dir hast. Iss diese Schriftrolle und geh hin und rede zum Hause Israel. Da tat ich meinen Mund auf, und er gab mir die Rolle zu essen. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, gib deinem Bauch zu essen und fülle dein Innerstes mit dieser Schriftrolle, die ich dir gebe. Da aß ich sie, und sie war in meinem Mund so süß wie Honig. Nach dem ersten Lesen war meine Freude etwas verhalten. Was soll mir dann dieser Text bitte sagen? Okay, es geht irgendwie um Hesekiel, der berufen, um den Menschen eine gute Nachricht zu überbringen. Das leuchtet ein, denn dafür waren Propheten ja schließlich da. Aber warum muss er dann dieses Schriftstück essen, was sogar am Ende nach Honig schmeckt, obwohl der Inhalt so gar nicht positiv klingt, sondern es waren Klagen, Seufzer und Verzweiflungsschreie. Ich habe meine Predigt in drei Teile aufgeteilt. Erstens ein Blick auf den Propheten Hesekiel, zweitens Berufung heute und drittens Gottes strenges Wort, süß wie Honig. Im ersten Schritt fand ich es sinnvoll, einfach nochmal so ein bisschen zu schauen, wer ist eigentlich Hesekiel und wie sind die Rahmenbedingungen und welche Themen spielen bei ihm überhaupt eine Rolle. Das Buch Hesekiel ist ein Buch von besonderer Gewalt und Schönheit. Der Leser wird sich beim ersten Lesen durch viele Bilder, Visionen und Zeichenhandlungen verwehrt fühlen. Wer aber tiefer in dieses Buch hineinsteigt und sich damit auseinandersetzt, der spürt schnell etwas von der literarischen und geistlichen Größe dieser Botschaft im Alten Testament. Und ein Vergleich mit der Offenbarung im Neuen Testament lässt auch erkennen, dass Johannes von der Sprache und den Bildern aus diesem Buch stark berührt war. Allein in der Offenbarung werden 48 direkte und indirekte Zitate aus Hesekiel aufgenommen. Er lebte zu der Zeit der babylonischen Gefangenschaft in Tel Abin am Fluss Kebar. Und zeitgleich wirkten Jeremia in Jerusalem und Daniel in Babylonien. Ich habe das mal auf einer Karte mitgebracht, also ungefähr da, wo der rote Pfeil hinzeigt, da ist er jetzt gerade. Sein Name Hesekiel bedeutet: Gott macht, mache stark oder kräftig. Er war Sohn einer aus Zadok stammenden Priesterfamilie und wurde bei der zweiten Deportation mit ca. 10.000 anderen Juden in den Norden Mesopotamiens gebracht. Und im Gegensatz zu den Assyrern, die ganze Völker umsiedelten, um die nationale Identität zu zerstören, ließen die Babylonier die Juden ihre eigene Nationalität und Identität, und sie konnten in geschlossenen Gruppen sein und siedeln. Und die Lebensumstände, die waren anscheinend gar nicht so schlecht, denn nach der Exilzeit sind längst nicht alle wieder zurück in die Heimat gezogen, sondern dort geblieben, wo sie ursprünglich hin verschleppt worden sind. Und trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen, musste das Volk sich neu innerlich sammeln. Die Heimat war verloren, der Tempel war weit weg, zerstört, und irgendwie fehlte so die Mitte. Und hier erfüllt Hesekiel eine wichtige Aufgabe. Mit seinem prophetischen Auftrag erinnert er das Volk an seine Wurzeln, beziehungsweise macht diese Wurzeln auch der nachfolgenden Generation bewusst. Und er wird auch als Seelsorger unter den Propheten bezeichnet. Und er versteht es gerade in der schwierigen Zeit der Verbannung, dem Volk den Blick zu öffnen für Gottes Wirklichkeit und Herrlichkeit. Gott ist und bleibt König, auch wenn die äußeren Umstände und Ereignisse dagegen sprechen sollten. Und im fünften Jahr seiner Gefangenschaft erlebt er eine gewaltige Schau seiner Berufung. Das finden wir dann in Kapitel 1, die Verse 2 und 3. Im 30. Jahr, am 5. Tage des 4. Monats, als ich inmitten der Verschleppten am Fluss Kebar war, tat sich der Himmel auf und ich sah Erscheinung Gottes. Am 5. Tag des Monats, es war das 5. Jahr, nachdem der König Joachim gefangen weggeführt war, da geschah das Wort des Herrn zu Hesekiel, dem Sohn des Busi, dem Priester im Lande der Chaldäer am Fluss Kebar. Dort kam die Hand des Herrn über ihn. Und dann folgten ganze Abhandlungen darüber, wie Hesekiel versucht, Gottes Herrlichkeit irgendwie in Bilder zu fassen Und das Ganze endet in Vers 28. Wie der Regenbogen steht in den Wolken, wenn es geregnet hat, so glänzte es ringsumher. So war die Herrlichkeit des Herrn anzusehen. Und als ich sie gesehen hatte, fiel ich auf mein Angesicht und hörte einen reden. Und an dieser Stelle setzt jetzt unser Predigttext ein. Hesekiel bekommt im Rahmen seiner Berufung einen Auftrag. Und ganz klar und deutlich sagt Gott ihm, was er zu tun hat. Und Gegenargumente, die er vielleicht entgegenbringen konnte, wie, warum denn ich bitte? Wer soll denn schon auf mich hören? Ich bin doch auch nur ein normaler Mensch. Oder vielleicht sogar Angst. Wenn ich da hinkomme, wer weiß. Die werden bereits von Gott in seinem Auftrag entkräftet. Ich habe die Verse 5 und 6 nochmal in einer anderen Übersetzung mitgebracht. Da kann man es vielleicht auch nochmal raushören. Egal, ob sie jetzt darauf reagieren oder nicht, tu es einfach. Die Leute machen eh nur ihr eigenes Ding. Die hören auf niemanden. Aber sie werden eines Tages wissen, dass ein Prophetentyp sie gewarnt hat. Du bist ja nur ein ganz normaler Typ. Musst aber trotzdem keine Angst vor denen haben. Auch wenn sie dich verarschen oder dir drohen. Musst dich das nicht beeindrucken. Und wenn du dir so vorkommst, als wären es nur fiese Giftschlangen um dich herum oder du würdest mitten in einem Brombeerstrauch mit lauter Dornen sitzen, dir wird nichts passieren. Habe keine Angst. Manchmal wünsche ich mir das auch, dass Gott einfach so deutliche Zeichen und Ansagen gibt. Eine Berufung für eine Aufgabe oder einen Dienst und dann immer mit der vertrauensvollen Zusage, hab keine Angst, ich bin bei dir. Und vielleicht hat es der ein oder andere von euch im letzten Jahr auch mitbekommen oder vielleicht auch nur am Rande. Damaris und ich, wir waren auch die letzten Monate ziemlich auf der Suche nach einem eindeutigen Zeichen für eine Berufung, aber der Reihe nach. Der Sohn von Damaris' Patentante hatte in seinem Facebook-Profil ein paar Fotos gepostet von einem Einsatz in Peru. Durch weitere Recherchen ist Damaris dann auf die Internetseite von Diospi Suyana gelandet und hat dann auch im Anschluss noch zwei Bücher gelesen von Dr. Klaus-Dieter John. Ich habe Gott gesehen und Gott hat uns gesehen. Ein Blick auf die Inhaltsangabe verrät uns knapp, worum es geht. Als Rucksacktouristen reist das Ärzte-Ehepaar John in den 90er Jahren nach Peru. Erschüttert über die schlechten gesundheitlichen und sozialen Bedingungen auf dem Lande beschließen sie zu handeln. Ihre Vision? Ein modernes Krankenhaus für die Ärmsten der Armen. Mitten in den Anden. Aber wie soll das gehen, ohne einen Cent in der Tasche? Inzwischen haben sie zusammen mit unzähligen Unterstützern diesen Traum verwirklicht. Diospi Suyana heißt die Klinik, übersetzt, wir vertrauen auf Gott. Und der Name ist Programm. Denn immer wieder erleben die beiden, dass mit Gott Unmögliches möglich werden kann. Anschaulich berichtet er, wie sich immer wieder Dinge zum Guten wenden, auch wenn es zwischendurch Rückschläge gab. Nein, ohne Wunder hätte Diospi Suyana nicht das werden können, was es heute ist. Eine hochmoderne Klinik und ein Hospital der Hoffnung. Nun hatte meine Frau Feuer gefangen, wie man so schön sagt. Und für mich war der Gedanke nichts als eine verrückte Idee oder Spinnerei. Ihr müsst wissen, Damaris hat viele Ideen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass das keine Spinnerei war, sondern wirklich ein ernstes Herzensanliegen. Aber was macht man dann jetzt? Der eine möchte nach Peru, der andere irgendwie so gar nicht. Und nun musste und wollte ich auch damit anfangen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und wenn ich auf mein Leben schaue, dann stelle ich fest, ich habe irgendwie jetzt schon alles erreicht, was ich mir als Jugendlicher gewünscht habe. Ich habe eine tolle Frau, ich habe 4 Kinder, ich habe ein Haus mit Garten, ich habe einen Job, der mir Spaß macht und das Einkommen reicht auch so aus, dass ich mir keine Sorgen machen muss. In ein paar Monaten werde ich 40 Jahre alt. Das heißt noch mindestens 25 bis 30 Jahre bis zur Rente. Will ich einfach so weitermachen? Oder gibt es doch noch mehr, etwas Sinnvolles zu tun, wo Gott mich haben möchte und mich gebrauchen kann? Ob es nun Peru sein muss oder ob Gott einen anderen Plan hat, das möchte ich gern herausfinden. Zaghaft habe also ich angefangen, auch auf dieser Homepage von Diospi Suyana zu surfen. habe das Buch von Klaus-Dieter John gelesen. Und dann am 22. Oktober letzten Jahres war dieser Doktor sogar hier in Emshorn, in der Gemeinde zum Guten Hirten. Und für Damaris war das der größte Geburtstagswunsch, da mit mir hinzugehen. Nach der Veranstaltung haben wir dann sogar die Gelegenheit gehabt, kurz mit dem Klaus zu sprechen. Und er hat uns Mut gemacht und hat gesagt, wenn Gott euch in Peru haben möchte, dann wird er es euch ganz, ganz deutlich zeigen. Und nach dem Vortrag war ich auch davon überzeugt, dass Gott uns auch ein eindeutiges Zeichen geben kann. Da Klaus in seinem Vortrag auch von vielen anderen Mitarbeitern berichtet hat, die wirklich ganz klar und deutlich den Auftrag bekommen hatten, dort nach Peru zu gehen. Und trotzdem hatten wir noch viele Fragen, besonders zu dem Leben in Kuarasi, vor allem, wie ist das da mit Schulbildung, wie ist das mit Kindermöglichkeiten, können die da überhaupt frei auf der Straße rumlaufen? Und dann ergab sich die Möglichkeit, sich mit einem Paar zu treffen, was selber schon 2 Jahre dort in Peru unterwegs ist, die Familie Rosenkranz. Mandy und Jonathan, die besuchten uns mit ihren Kindern Mitte Dezember. Und am 4. Advent, als hier kein Gottesdienst war, haben wir die Gelegenheit genutzt, in der Brüdergemeinde in Vrist den Vortrag der beiden dort zu besuchen. Jonathan arbeitet als Lehrer an einem Krankenhaus angegliederten Schule und Mandy im Kindergarten. Zusätzlich engagieren sie sich in einer Gemeinde vor Ort, im Kinderclub oder auch in der Schwangerschaftsvor- und Nachbereitung. Auf jeden Fall haben wir festgestellt, dass die Dinge, die uns Angst gemacht haben, vielleicht nicht unbedingt berechtigt sind, weil die Rahmenbedingungen, die dort vorliegen, ja, alles gut. Und mir hat besonders gefallen an Jonathan, dass er selber, so wie ich, nicht so ein sprachbegabter Mensch ist. Und trotzdem hat er das gut geschafft, mit Gottes Hilfe dort Spanisch zu lernen und sogar mit der Bestnote C1 dann abzuschließen, weil das braucht er nämlich, um da überhaupt an der Schule unterrichten zu dürfen. Und die ganzen weiteren Fragen, was machen wir denn mit unserem Haus, wenn wir nicht mehr hier wären, mit dem Auto, wie bekommen wir überhaupt Spender zusammen? Diese Überlegung haben wir versucht irgendwie auszublenden und nach hinten zu schieben. Und trotzdem waren diese Fragen da und haben uns beschäftigt. Und jetzt die Frage, wie geht man damit um, wie macht man damit weiter? Wir haben dann mit Gott abgesprochen, dass wir irgendwie bis zum Jahresende eine Entscheidung treffen wollen. Und haben ihn darum gebeten, uns ein eindeutiges Zeichen zu geben, ob wir nach Peru gehen sollen oder nicht. Weil diese Ungewissheit, die lähmt einen hier vor Ort. Man weiß nicht so richtig, man macht alles nur mit halbem Herzen und das auf Dauer ist, glaube ich, nicht gut. Wir haben auch 4 Freunde gebeten, uns im Gebet zu begleiten. Alles mit dem Ziel, Herr, weise du uns deinen Weg. Denn wir wollten ergebnisoffen an diese Frage herangehen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die letzten Monate auch voll waren von Gesprächen mit Freunden und Familie. Und die Reaktionen, die waren sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Von Unverständnis über Bewunderung bis hin zur Begeisterung war alles dabei. Sätze wie, ihr dürft nicht weggehen. Warum Peru? Ihr könnt auch hier Menschen helfen. Ich würde das nicht machen, aber meinen Respekt hättet ihr auf jeden Fall. Oder einen Spender habt ihr schon. Und in diesen ganzen Überlegungen ist mir auch immer wieder ein Impuls von Burkhard Weber in den Sinn gekommen. Ich war 2004 am Johanneum, um auch dort zu gucken und zu prüfen, ob ich vielleicht für den hauptamtlichen Dienst mich berufen fühle. Und dann ist es so üblich, dass man dort mit jedem Dozenten ein Einzelgespräch führt und die ganze Woche so ein bisschen am Unterricht teilnimmt. Und als ich dann bei Burkhard Weber saß, sagte er zu mir, Herr Dauskant, solche Leute wie Sie brauchen wir hier nicht. Toll, dass Sie das Angebot in Ihrer Sparkasse bekommen haben, mit der Beraterstelle da im Jugendmarkt. Wunderbar, machen Sie Karriere bei der Sparkasse, verdienen Sie ordentlich Geld, unterstützen Sie mit Ihrem Geld die Gemeindearbeit, engagieren sich in der Gemeindearbeit vor Ort oder andere christliche Organisationen. Ja, ich war total erschrocken, weil damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Ich dachte, ich soll mich da irgendwie, und dann haut er mir so einen von Latz. Dann holt er kurz Luft und sagt, aber andererseits brauchen wir genau solche Leute wie Sie. Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung. Sie stehen bereits mitten im Leben. Sie haben vielseitige Erfahrungen in der Kinder-, Jugend- und Gemeindearbeit. Und mit Ihrer offenen und fröhlichen Art, da sind Sie genau der Richtige für den hauptamtlichen Dienst. Und dann hat er mir auf ein Blatt Papier ein gotisches Kirchenfenster aufgezeichnet. Ich habe hier mal eins mitgebracht und hat gesagt, da ganz oben an der Spitze, das ist der Punkt, den würde man Berufung nennen. Die linke Seite, das ist so dieser äußere Teil, das heißt, wenn von außen irgendwas jemand sagt, Mensch, du kannst so toll predigen, mach das doch mal. Oder mein Papa war Pastor, mein Opa war Pastor, mein Großvater, Urgroßvater, alle waren Pastor. Das sind so die äußeren Einflüsse. Und die andere Seite, das ist das Innere, dass ich im Gottesdienst mich angesprochen fühle von einem Wort und denke, oder ich lese irgendwas und merke innerlich, oh, da will ich hin. Und er hat gesagt, dieser Punkt da oben, den man dann Berufung nennt, da weiß man nicht, wie lange das dauert. Also kann man auch überlegen, wenn es vielleicht nicht so weit ist, dass die innere oder die äußere Berufung, noch ein zweiter Fall, ja. Manchmal bin ich innerlich schon weiter, manchmal äußerlich. Und dann hat er gesagt, diese Differenz, da muss ich einfach überlegen, was traue ich meinem Gott zu, dass er diese Lücke schließt. Heute stehe ich hier und predige als Bankkaufmann. Aber wie gesagt, wir wollten die Gewissheit bekommen, ob unser Weg nach Peru gehen soll oder nicht. Am Jahresende blieb die ersehnte Nachricht von uns aus. Hätte ja durchaus am Silvesterhimmel in Farben Peru am Himmel stehen können. Und dann, als wir dann die Jahreslosung für uns persönlich gezogen hatten, stand da auch nicht drin aus Markus 16. Und er sprach zu ihnen, geht in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Also Anfang des Jahres haben Damaris und ich dann nochmal unsere Eindrücke und Gefühle miteinander ausgetauscht. Und wir waren uns einig, dass es jetzt erstmal nicht nach Peru gehen soll und wir innerlich sogar ruhig über diese Frage geworden sind. Und das haben wir auch im Gebet so formuliert. Interessanterweise haben wir danach direkt nochmal zwei WhatsApp-Nachrichten bekommen. In der einen steht, wir haben gerade bei YouTube einen Bericht über dieses Krankenhaus gesehen. Voll cool. Und wie sieht es mit eurer Entscheidung aus? Und die zweite Nachricht, hey, ich habe heute von euren Überlegungen gehört. Also wenn ich das jemandem zutraue, dann doch euch. Und auch die Tage danach kamen immer wieder viele Impulse in diese Richtung. Aber was bedeutet das jetzt für uns? Haben wir die Berufung überhört? Wir fühlen, wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Thema. Und wer weiß, was Gott uns in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren noch klar machen wird. Auf jeden Fall möchten wir nicht so weitermachen, wie es bisher. Denn schließlich waren wir bereit, alles aufzugeben. Alles das, was wir hatten, hätten wir einfach hier stehen und liegen gelassen und wären losgegangen. Und ich habe festgestellt, ich möchte nicht an Dingen hängen, sondern ich möchte mein Leben und mein Leben soll an Jesus hängen und es soll irgendwie sinnvoll sein. Und wenn wir mal rausschauen in die Welt, ist es doch heute ähnlich. Die Rahmenbedingungen, die heute vorliegen, wenn man sie mit denen von Hesekiel vergleicht. Viele Menschen in der heutigen Zeit haben sich von der Kirche abgewandt, vom Glauben. Für eine Hochzeit, okay, da sind die Gebäude noch ganz passabel, ist ja auch so ganz urig da. Und Weihnachten, okay, da kann man vielleicht auch nochmal in die Kirche gehen. Aber im Grunde genommen ist es doch vielen Menschen völlig egal. Gott ist nicht mehr wichtig. Und es lässt sich doch auch ohne ihn ganz gut leben. Jeder macht sein Ding und sammelt Statussymbole oder Likes. Ich bin mein eigener Herr und frei nach Pippi Langstrumpf mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und Gott könnte doch heute genau wie damals zu Hesekiel-Zeiten über die Menschen klagen, seufzen und jammern. Und die Schriftrolle, die er Hesekiel gibt, die ist auf beiden Seiten beschrieben. Das ist eigentlich unüblich, weil normalerweise hatte man immer nur eine Seite beschrieben. Es zeigt aber sehr, sehr deutlich, wie viel Schmerz und Trauer Gott verspürt, weil sich die Israeliten von ihm abgewendet haben. Gott bezeichnet sie sogar als widerspenstiges Volk. Und wenn man dieses Wort widerspenstig mal nachschlägt im Lexikon, dann findet man sich jemandes Anweisung mit trotziger Hartnäckigkeit widersetzen. Aber Gott lässt sich nicht abschütteln. Er bleibt an seinem Volk dran. Und hier zeigt sich Gottes große Liebe zu den Menschen. Die Israeliten sind ihm nicht egal. Und auf dieser Schriftrolle, da hat Gott, wie man so sagt, seinen Frust von der Seele geschrieben. Und Hesekiel soll nun diese Nachricht überbringen. Und Gott weiß ganz genau, dass es vermutlich nicht viel beim Volk hängen bleiben wird. Aber er will nichts unversucht lassen und schickt trotzdem Hesekiel los. Am Ende soll er die Schriftrolle aufessen. Es sollte nichts übrig bleiben, dieses ganze Negative formulierte. Und dann die Überraschung, die schlechten Nachrichten schmecken gar nicht bitter, sondern süß wie Honig. Wie kann das sein? Ich denke, dass alles, was Gott aufgeschrieben hat, was ihn ärgert, wo sein Volk ihn ignoriert, all diese Worte, die stecken doch im tiefsten Inneren voller Liebe. Und in unserem Leben ist es doch genauso. Es ist wichtig, dass Dinge, die einen ärgern, die mich traurig machen, die mich frustrieren, dass ich diese Dinge einfach ausspreche, dass ich das kläre, auch wenn es manchmal unangenehm ist und Wahrheit manchmal auch wehtun kann. Und Konflikte mag keiner gerne. Und die machen auch keinen Spaß. Aber es ist einfach wichtig, um Lösungen zu finden und aufeinander zuzugehen. Denn erst wenn die Streitigkeiten geklärt sind und bereinigt sind, dann kann erst die Liebe wieder wachsen. Ähnlich wie bei einem Gewitter. Meine Kinder müssen einmal im Monat ein Gedicht auswendig lernen. Und eins, was dabei war, das fand ich persönlich sehr passend, von Erwin Moser, Gewitter. Der Himmel ist blau, der Himmel wird grau, Wind fegt herbei, Vogelgeschrei, Wolken fast schwarz, lauf, weiße Katz. Blitz durch die Stille, Donnergebrülle, zwei Tropfen im Staub, dann prasseln auf Laub, Regenwand, verschwommenes Land. Blitze tollen, Donner rollen, es plitschert und platscht, es trommelt und klatscht, es rauscht und klopft, es braust und tropft eine Stunde lang, herrlich bang. Dann Donner schon fern, kaum noch zu hören. Regen ganz fein, Luft frisch und rein, Himmel noch grau, Himmel bald blau. Und das zeigt doch ganz eindeutig, dass nach einem Donnerwetter nicht gleich wieder alles gut ist, sondern es fängt langsam an zu wachsen. Langsam fängt es an aufzuklaren. Und auch Gott hat sich lange Gedanken gemacht, wie er uns Menschen seine Liebe deutlich machen kann. Und deshalb hat er den Hirten auf dem Feld damals und auch uns heute zugerufen, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und dieser Jesus hat, als er groß und erwachsen war und kurz vor seiner Heimreise in den Himmel stand, uns Folgendes mit auf den Weg gegeben. In Matthäus 28. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Ich fasse noch einmal zusammen. Erstens, Hesekiel war ein gläubiger Mann, aber bei weitem nicht perfekt. Denn die Klagen über das Volk, die Gott aufgeschrieben hatte, die galten auch ihm. Und wir alle sind ebenso keine perfekten Menschen. Und trotzdem möchte Gott uns einsetzen, um andere Menschen mit seiner Botschaft zu erreichen. Zweitens, auch heute beruft Gott Menschen. Und das kann auf viele unterschiedliche Arten und Weisen passieren. Und ich wünsche dir einfach, dass du offen dafür bist. Dass du nicht an Dingen hängen bleibst, sondern dass dein Leben an Jesus hängt. Und dass du auch bereit bist, dafür deine Komfortzone zu verlassen. Und das Dritte, wir haben die beste Nachricht der Welt. Und deswegen lasst uns weiterhin gemeinsam auf dem Weg sein, in seiner Liebe. Lasst uns gemeinsam neue Dinge wagen und ausprobieren, damit auch die Menschen um uns herum, in unserem Alltag und in unserer Stadt Gottes Liebe erfahren können. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Als nächstes wollen wir ein weiteres Lied aus der Wunschliederbox singen, der auch ganz gut passt vielleicht. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume.